Reportagen live on stage Nummer 23. Wildnis von Uta Maria Jürgens, interpretiert von Eva Weibel und gelesen von Lou Steiger.
Ich habe einen Angsttraum. Ich stehe in dem rötlichen, holzbekleideten Raum der ETH Zürich. Ich bin dort, um meine Doktorarbeit zum Verhältnis der Menschen zu Wildtieren zu verteidigen. Die Fragen der Prüfer sind anspruchsvoll, wohlwollend, fair. Da meldet sich eine Professorin zu Wort, die im Auditorium zwischen den Zuhörern sitzt. Sie ist die Verkörperung aller tatsächlichen und von mir befürchteter Kritik an meiner Arbeit, an meinem Anliegen, das mich an jedem Tag der letzten 7 Jahre bewegt hat, aufzustehen und mich ans Werk zu machen. Sie beginnt freundlich.
Meinen Sie, dass nun, da Ihre Forschung die Gründe für Vorbehalte gegenüber Wildtieren aufgedeckt hat, die Akzeptanz der Menschen für herausfordernde wilde Tiere wie Wölfe, Bären und Biber über gezielte Informationskampagnen erhöht werden könne? Nein, das glaube ich nicht. Es genügt nicht zu verstehen. Es ist eine bittere Paradoxie, dass ich im Verlauf der Jahre meiner akademischen Arbeit die Überzeugung verlor, dass der Schlüssel zu Veränderung der Verstand ist. Akzeptanz gründet sich auf Gefühl. Und Gefühle ändern sich nicht einfach durch Informationen, sondern durch Erleben, Begegnung, Bewegtsein. Stirnrunzeln seitens der Professorin. Dass der Verstand allein ein machtloses Werkzeug sei, hört man nicht gerne, sagt die, die ihre Karriere der Kraft des Verstandes anvertraut hat. Also die Akzeptanz wilder Tiere setzt voraus, ich überlege, dass wir die Wildnis in uns selbst akzeptieren. Kann ich ja so nicht sagen. Also, dass wir bereit sind, Kontrolle abzugeben, die Eigendynamik von Natur gewähren zu lassen. Das ist Gefühlssache. Gefühlssache. Als würde sie das Wort mit spitzen Fingern anfassen. Eigentlich will sie sagen, 7 Jahre Wissenschaft, umsonst. Es kümmert sie nicht, dass ich schüsst, dies meine Errungenschaft dieser Jahre war. Die Ohnmacht des Verstandes und die Macht der Gefühle als Ausdruck der Wildheit des Lebens erlebt, erlitten und angenommen zu haben. Sie setzt nach. Also das verstehe ich nicht. Was meinen Sie mit Kontrolle abgeben? Eigendynamik der Natur gewähren lassen? Das klingt für mich eher nach Esoterik als nach Wissenschaft. Ja, dem Gefühl zu vertrauen, statt es mit dem Verstand formen zu wollen und letztlich dem Leben freien Lauf zu lassen. Das ist ein nicht irrationaler Prozess, ja. Aber irrational ist er trotzdem nicht. Ein Kontrollverlust, ein Gewinn an Freiheit. In der Welt, die die Professorin repräsentiert, ist kein Platz für solche weiche, erspürte Erkenntnisse. Mein Herz beginnt noch schneller zu klopfen, als es ohnehin bereits tut. Was sage ich? Okay. Sogenannte Problemtiere sind Natur. Natur, die aktiv auf uns zukommt. In den Gesprächen mit meinen Studienteilnehmenden hat sich gezeigt, dass Personen, die meinen, der Mensch solle nach Belieben über die Natur verfügen, die Bestandszahlen und das Verhalten von Wildtieren streng regulieren, die größten Schwierigkeiten etwas mit Wölfen oder Rabenvögeln haben, weil sie sich dem menschlichen Einfluss entziehen. Diejenigen Menschen hingegen, die sich als Teil der Natur, als ein Tier unter vielen fühlen, reagieren eher entspannt auf die Herausforderungen, vor die sie diese Wildtiere stellen. Sie freuen sich sogar stellvertretend für die Tiere, wenn diese die Freiheit haben zu tun, was ihnen beliebt. Zum Beispiel, weil sie sich selbst in ihrer Entfaltung eingeschränkt fühlen.
Das klingt plausibel, sagt die Professorin.
Aber es scheint mir trotzdem als eine Tatsache, die man mit dem Verstand einsehen kann, um seine Einstellung entsprechend zu ändern. Dass Menschen Teil der Natur sind, das ist basale Biologie. Um das zu begreifen, brauche ich keinen Ringelreihen mit Wölfen oder Krähen. In die Bewertung meiner Forschungsergebnisse mischt sich regelmäßig ein Ringen um Weltanschauungen. Als ich in meinem Doktoratsprojekt die Beziehung von Mensch und Natur anhand des Umgangs mit Wildtieren zu untersuchen begann, betrat ich unwissentlich ein Minenfeld. Aufgespannt zwischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, persönlichen Anekdoten, Aberglaube und New Age-Romantik, verbandspolitischen und agrarökonomischen Interessen. Gefährlich wurden mir nie die sachlichen Gegenargumente, die in Frage stellten, ob und wie Gefühle Gegenstand wissenschaftlicher Forschung sein sollten. Weh tat der emotional gespeiste Gegenwind. Die Unterstellung, nur eine Forscherin, die ihre Gefühle im Zaum hält, könne vernünftige Ergebnisse hervorbringen. In meiner Vorstellung sitzt die Professorin da und ist sich der Sache, ihrer Sache, der Sache des reinen Verstandes, unerschütterlich sicher. Bis vor wenigen Jahren hätte ich vielleicht ähnlich empfunden, bis meine kopflastige Welt unbegreiflich in ihren Grundfesten erschüttert wurde. Nun, einerseits gibt es Studien, die zeigen, dass Wissensvermittlung nur eine begrenzte Wirkung auf den Wandel von Einstellungen hat. Versuche ich es mit der Autorität der Wissenschaft selbst. Außerdem ist die Biologie ja auch nicht eindeutig. Die Gleichgültigkeit vieler Gesetzmäßigkeiten hängt von den Bedingungen in einem bestimmten Ökosystem ab. Meist ist es auch erst das Gefühl, überhaupt etwas als tatsächlich gelten lässt. Der leidenschaftliche Jäger und Umweltethiker Aldo Leopold zum Beispiel erkannte in einer Begegnung mit einem sterbenden Wolf, den er selbst erschossen hatte, den Wert von Raubtieren im Ökosystem. Nicht etwa durch die Analyse, sondern durch das Erlöschen eines grünen Feuers, wie er es nannte, in den Augen des Wolfes. So ist es oft. Begegnungen mit wilden Tieren verändern die emotionalen Haltungen und schaffen buchstäblich neue Fakten, Wissen und Fühlen bedingen sich einander. Dass viele, aber nicht alle, ökologischen Prinzipien nicht eindeutig sind, wie Sie sagen, hängt wesentlich damit zusammen, dass wir an vielen Stellen noch nicht genug wissen. Die Theorien werden ja immer zutreffender, je weiter die Forschung voranschreitet. Ich finde es nach wie vor, dass es bedenklich ist, Fakten und Gefühle zu vermischen. Es hat einen Grund, dass man das in der Wissenschaft sauber trennt. Ja, ja, sage ich, der Grund ist der Dualismus von Descartes. Und das
ist eine Setzung und kein Naturgesetz. Ich schließe eine Erklärung meiner Untersuchungsmethoden an, als Versuch, die Diskussion auf eine formale Ebene zurückzuholen. Aber mein Vorgehen selbst hat womöglich zu viel mit Einfühlen zu tun, als es einer Naturwissenschaftlerin recht sein könnte. Meine Arbeit fußt auf sogenannten Tiefeninterviews. Ich habe mit ganz verschiedenen Menschen in Deutschland und der Schweiz über ihre Haltungen zu Wildtieren gesprochen, die als problematisch gelten. Von Wölfen, Rabenvögeln oder Spinnen kamen wir zu Kindheitserinnerungen, Herzenswünschen und dem Sinn des menschlichen Lebens. Meine Daten sind nicht Messwerte oder Prozentzahlen, sondern Lebensgeschichten. Beziehungen zwischen Menschen und Natur sind persönlich, intim. Diese Forschungsmethode bezieht die Subjektivität des Menschen, also auch der Wissenschaftlerin, mit ein, statt sie auszuklammern oder gar zu verdammen. Ich schrecke aus dem beklemmenden Tagtraum auf, bemerke, dass ich auf meine Unterlagen starre. Es ist der Vorabend meiner Verteidigung. Der Tag vor einer Prüfung ist wohl der, an dem die seelischen Türen für Zweifel am weitesten offen stehen. Meine Zweifel reichen inzwischen tief. Das Festhalten an der Vorherrschaft des Kopfes, so vertraut sie mir nicht nur in meinem Doktorat wurde, sondern auch als Kind zweier Lehrenden, seit jeher ist schmerzt mich. Denn geht es doch im Wesentlichen um Versöhnung, auch so ein fühliger Begriff, den man als Wissenschaftlerin nicht in den Mund nehmen darf. Vielleicht bin ich nie wirklich eine gewesen. Oh, mir ist es, auch wenn es mir nicht bewusst war, immer um das Vereinen der Teile eines Ganzen gegangen. Mensch und Natur, Verstand und Gefühl. Sie sind keine Gegensätze. Sie fordern einander. Sie gehören zusammen. Wie können Menschen und als Problem geltende Wildtiere versöhnt werden? Wie steht es mit deiner Versöhnung zu mir? Als habe sie sich vom verstandesmäßigen Erkenntnisinteresse eingeladen gefühlt, nach Jahrzehnten der Verbannung ins Unbewusste wieder auf der Gefühlsebene aufzukreuzen. Wie die Wölfe nach Jahrzehnten der Ausrottung in Mitteleuropa. Meine wissenschaftliche und eine emotionale Arbeit sind 7 Jahre lang heimlich Hand in Hand gegangen. Als hätte ich mein Forschungslogbuch auf die Vorderseite und mein Tagebuch auf die Rückseite desselben Skizzenblocks geschrieben. Ich bin so froh. Der Krähenpfad kommt. Der Aschenberger Krähenpfad. Mit ihm begann 2010 meine Arbeit für eine gute Beziehung zwischen Menschen und herausfordernden Wildtieren. Unweit meines Elternhauses am Ufer des Plönersees, inmitten der weiten holsteinischen Landschaft aus feuchten Weiden und von Knicks umkränzten Feldern, lebten Saatkrähen in einer über 70 Jahre alten Kolonie. Sie hatten denselben Tagesrhythmus wie ich in meinem Kindheitsalltag und überflogen als Frühstückskrähen oder Abendbrotkrähen unser Haus. Sie folgten der Führung ihrer inneren Weisheit und verbrachten den Tag nach Fressbarem stochernd in den Wiesen, ihre Küken umsorgend oder mit den Nistnachbarn in den Baumwipfeln krakelend. Krähen führen zweifelsohne ein stimmiges Leben im Einklang mit ihrer natürlichen Intuition, wenn man sie lässt. Ich verlor diese Fähigkeit, denn direkt nach dem Frühstück begann die Schule. Und die Hausaufgaben fraßen mit jedem Schuljahr zunehmend den Nachmittag bis kurz vorm Abendessen. Der Kopf immerhin war dann übersatt. Könnte ich frei sein, wie die Krähen? In liebevoller Sehnsucht folgte ich ihrem
Flug mit meinen Augen. Meine Seele war hungrig nach dem Fliegen. Oft träumte ich nachts davon. Jahre später erzählte Frau K. mir in einem ihrer tiefen Interviews: Manchmal möchte ich sagen, nehmt mich doch mit. Ich möchte gerne mitfliegen. Dann gucken die immer so, so als würden sie mich verstehen. Frau K. litt sehr unter dem Empfinden, die Menschen seien herzlos. Sie meinte damit die Tendenz, eigenen Erfolg über Mitgefühl für andere zu stellen. Vielleicht ist ein größeres Hirn ja auch ein Zeichen dafür, dass Gefühlsmäßige abstirbt, überlegte sie. Ein Teil des Krähenschwarms werden. Das erschien ihr als Ausweg aus der Welt, in der wirtschaftlicher Erfolg mehr zählt als Mitgefühl, eine Messlatte, an der sie sich mit Depressionen früh berentet gescheitert sah. Als das Interview vorüber war, dankte ich ihr. Frau K. schaute verlegen. Naja, Gott wollte, dass wir so eine Gemeinschaft haben, auch mit der Natur. Ich bin mit den Tieren, aber auch mit den Pflanzen verbunden. Und wenn einer denen wehtut, wenn ich das sehe, dann muss ich die sofort retten. Ich weiß auch nicht, ich liebe das einfach alles. Im Endspurt meines Psychologiestudiums brachte ein Zugezogener meines Heimatortes den Gedanken auf, dass Gekrächze und Kotgekleckse meiner Frühstücks- und Abendbrotkrähen könne dem Tourismus schaden. Der Gemeinderat war alarmiert. Mit Pyrotechnik, Wasser aus Feuerwehrschläuchen, dem Einsatz von Falken oder Eientnahmen wird Krähen vielerorts zu Leibe gerückt. Nötigenfalls würde man die Brutbäume fällen. Lieber weniger Natur als die falsche. So wird oft entschieden, wo Menschen und Wildtiere, die unsere menschliche Toleranz herausfordern, sich Raum teilen. Ich war ja mit Krähenbiologie vertraut und wusste ja auch etwas über Menschenpsychologie. Ich machte den Vorschlag, die Saatkrähenkolonie über die Einrichtung eines naturpädagogischen Infopfads in Tourismuskonzepte der Gemeinde einzubeziehen. Er wurde angenommen. Der Krähenpfad kam. Beschwerden gab es nicht mehr. Vereinzelt stellten sich sogar Saatkrähen-Touristen ein. Es kamen Anfragen aus anderen deutschen Orten mit Krähen, ob ich sie bei dem Umgang mit den Problemvögeln beraten, in Konflikten schlichten und Konzepte für ein Zusammenleben mit ihnen entwickeln könnte. Was steht dem friedlichen Zusammenleben im Wege und wie kann man das Trennende ausräumen? Ich hatte bis dahin nur Vermutungen und ein glückliches Händchen. Und eine keimende Begeisterung für die Idee, mit meinem akademischen Wissen die wilden Tiere und ihre Lebensräume zu schützen. Vielleicht ist das meine Berufung, aber um mehr zu bewirken, muss ich mehr verstehen. Also bewarb ich mich an der Yale School of the Environment. Ich wollte von und mit den Besten lernen, was es über Mensch und Natur zu wissen gibt. Yale ist eine abgeschottete Welt für die akademische Elite, mit eigener Polizei und Gebäuden, die der neogotischen Architektur Oxfords nachempfunden sind. Der Campus ist eine Bubble, so sagt man, inmitten von New Haven, einer von Kriminalität gebeutelten Ostküstenstadt, aus baufälligen Holzhäusern, in deren Rinnsteinen sich wie Blätter im Herbst kleine Tütchen sammelten, in denen Drogen gekauft wurden. Der Leistungsanspruch, den die Dozenten an uns stellten und den ich mit meinen eigenen multiplizierte, war kaum auszuhalten. Durchgearbeitete Nächte waren die Regel. Ich kann nicht mehr. Hätte ich gefühlt, wenn ich ehrlich in mich gelauscht hätte. Dazu hatte ich aber keine Zeit. Was ich an Muße gehabt hätte, floss in Aufsätze, Klausuren und erste Veröffentlichungen zur Beziehung von Mensch und Natur. Ich hatte immer öfter Rückenschmerzen, heftige. Meine Essstörung gedieh prächtig. Ich glaube, die Rolle des Menschen sich um die Tiere zu kümmern. Der Mensch steht schon drüber, weil der Mensch tatsächlich der Mächtigere ist, meint Frau S. in einem Interview. Der Mensch habe zu allervorderst eine Fürsorgeverantwortung für diejenigen Tiere, die ihm nützen. Hühner und Schweine, das sind Tiere, wo wir Menschen einen Nutzen von haben, also Eier, Fleisch. Das Eichhörnchen lassen wir auch einfach da sein. Das gucken wir gerne an. Davon haben wir was. Mit ekligen Tieren, die schaden hingegen, mache sie kurzen Prozess. Ähnlich äußert sich Herr O., ökologisch orientierter Pferdehalter mit einem Hass auf Elstern und Wölfe. Er wünscht sich, dass schädliche Vögel reduziert werden und genauso die Wölfe. Und Herr V., Jäger und selbst erklärter Herrscher über das Wild, schoss Raubvögel in seinem Revier ab, er nannte sie Ungeziefer. Müsste er nicht um seinen Jagdschein fürchten, würde er es mit dem Wolf ebenso halten. Sich von der Natur abgetrennt und ihr überlegen zu fühlen, statt ihr verbunden und gleichwertig, sie als Ressource zu begreifen, statt als Gegenüber, das speist ein in geringe Akzeptanz von herausfordernden Wildtieren. Diese Erkenntnis stand sehr früh während meines Doktoratsprojekts. Ich selbst hatte nicht gemerkt, wie weit ich mich von der Natur entfernt hatte. Im Versuch, für das Wohl meiner Krähen und anderen Wesen Verantwortung zu übernehmen, vernachlässigte ich die Natur in mir selbst, beutete meine Kraftressourcen aus, schob meine grundlegenden Bedürfnisse nach Ruhe, Muße, Gedankenlosigkeit und emotionaler Nahrung weg, unterdrückte das in mir, was einfach leben will, bekämpfte meine natürlichen Grenzen. Die Warnung kam früh. Die Erkenntnis erst Jahre später. Bis an die Zähne bewaffnet mit Wissen aus Yale begann die Promotion an der ETH Zürich. Das Bedürfnis nach Leben indes begann sich zu wehren. Es fand einen Verbündeten in Dagur, dem großen schwarzen Zottelhund, der aus einem ungarischen Hundegefängnis direkt in mein Herz einzog. Schwer traumatisiert hatte er nie aufgegeben, an das Schöne in der Welt zu glauben. Und als er es nun fand, schloss seine offene, freudvolle, wilde Seele sich Tag um Tag weiter auf. Mein Schatten, so nannte ich ihn oft liebevoll. Aus dem Schatten meiner eigenen Seele traten hervor ein unbestimmter Wunsch nach Entfaltung, die Lust, Gefühlen zu folgen und Schwung zum künstlerischen Schaffen. Zu der Zeit interviewte ich B. Er plädierte dafür, Tiere einfach mal machen zu lassen. Wie es ihrem Wesen entspricht. So oder so sei ein friedliches Miteinander. So und nur so sei ein friedliches Miteinander möglich. B. war Halter mehrerer Vogelspinnen, Schlangen und anderer giftiger Mitbewohner, Liebhaber wilder Tiere jeder Art. Ich biete diesen Tieren das, was ich in der Kindheit nie so richtig hatte. Also ich lebe eigentlich damit meine Kindheit aus. Versuche das aufzuarbeiten. Ich möchte wildes Tier wildes Tier sein lassen. Das heißt für mich leben. In meinem seelischen Schatten schlummerte seit meiner Kindheit aber auch der Kummer der schönen Wünschen, Lüste und Schöpfungskräfte, die nie gelebt worden waren. Meine Rückenschmerzen, Resultat jahrelang lastender Unfreiheit, brachen als Bandscheibenvorfall aus. Der Entschluss, mein Fühlen ernst zu nehmen, löste die Ehe, die ich mehr aus unerkanntem Sicherheitsbedürfnis, intellektueller Passung und übereinstimmenden Zukunftsvorstellungen denn aus Liebe und Anziehung eingegangen war. Meinen erwachenden Schöpfungsgeist suchten Panikattacken heim und die Furcht, die Führung meiner selbst, mein Verstand zu verlieren. Es wurde schwer, meiner Arbeit nachzugehen. Seele und Körper verlangen nach dem Raum und der Hinwendung, die ich ihnen versagt habe. Frau Z., Schäferin und Naturpädagogin, empfing mich auf ihrer Streuobstwiese und begann umgehend zu wettern. Also nichts gegen Raben an sich, aber das sind zu viele. Sie werden immer dreister, ich habe auch nichts gegen Wölfe an sich, aber wenn der sich daneben benimmt, dann muss man dem einfach mal eins auf die Mütze hauen. Man müsse den Wildtieren einfach Grenzen zeigen, meint auch Herr L. International tätiger Unternehmer, der mich zum Interview in seinen Keller lud, dessen Wände waren gepflastert mit Jagdtrophäen aus allen Ländern. Sich auf Wildtiere einlassen oder sich gar an ihrer Wildheit erfreuen zu können, scheint mit einer Offenheit fürs Leben oder einer Sehnsucht danach einherzugehen. Vorbehalte gegenüber herausfordernden Wildtieren haben mit einem Wunsch nach Kontrollierbarkeit zu tun. Für 1,5 Jahre musste ich pausieren. Sehr zum Unmut der Stiftung, die mir kurz zuvor einen Preis für meine Forschungsprojekte verliehen hatte. Im guten Glauben, dass ich meine akademische Erfolgsgeschichte stringent fortschreiben würde. Tatsächlich nannte ich es nun einen Erfolg, wenn ich einen einzelnen Tag bewältigt hatte. An meiner Seite waren Dagur, eine liebevolle Körpertherapeutin, ein weiser Psychoanalytiker und eine auf wundersame Weise wachsende Anzahl Freundinnen. Es war eine seltsame Art von Glück, dass ich zwar nicht verstand, aber spürte, dass das, was ich tat, etwas Gutes, etwas Richtiges, Bedeutsames ist. So weh es auch tut, ich erinnerte mich an einen der spärlichen Momente aus der Yale-Zeit, in denen ich nicht am Schreibtisch saß. Ich war im Museum of British Arts, gebannt von The Deluge, dem Gemälde einer Sintflut, die von John Martin im frühen 19. Jahrhundert in dunkles Öl goss. Schwarze Fluten, die donnernd und fauchend die Welt verschlingen. Das Sein kippt ächzend in den Schlund seiner nicht mehr abzuwendenden Zerstörung. Es kommt angesichts dieses Tosens komischerweise etwas zur Ruhe in mir. Es könnte auch die Schöpfung einer neuen Welt sein, die man sieht. Mein Bandscheibenvorfall heilte. Eigentlich müssten Sie gelähmt sein, hatte der Orthopäde beim Blick auf die MRT-Bilder kopfschüttelnd gesagt. Tatsächlich schwand die massive Verwölbung in dem Maße und gab den Nerven ihren Freiraum zurück, wie ich mich aus meiner seelischen Lähmung befreite. Nach 1,5 Jahr war ich schmerzfrei. Essen wurde eine entspannte Freude. Meine Seele ließ die Angst los und immer mehr Schönes rein. Das Interview mit Herrn C. war eines der ersten, das ich wieder schaffte. Er war in einem Moment der Meditation einer Kreuzspinne begegnet und von seiner Spinnenphobie geheilt worden. Vorher hatte ich Furcht, auch Ehrfurcht vor der Spinne, habe die Spinne mehr als Teil der Natur betrachtet und mich eher nicht so gesehen. In der Transformation habe ich sie dann eher erforscht, ja? Und mich mehr in Beziehung zu setzen versucht um das mehr zu verstehen und halt einfach auch in mir dieses Lebewesen für das, was es tut, zu würdigen. Für ihn sei es das schönste Endziel, so komplett in Harmonie zu leben mit der Natur und nicht immer in so einem irgendwie zur Natur hingezogen sein. Das schließe ausdrücklich auch das Töten und Zerstören anderer Lebewesen und die eigene Sterblichkeit mit ein. Wo etwas geschaffen wird, kann es auch zerstört werden. Ich entnehme dem Gespräch viel. Für meine Forschungsarbeit, aber auch für meine Seelenarbeit. Der Verletzlichkeit des Lebens ins Auge sehen und sie als Teil des Daseins zu begreifen, versetzt uns in die Lage, Wildtieren und der Natur, die sie uns so deutlich vor Augen führen, ohne Scheu zu begegnen. Die Verletzlichkeit hineingefühlt hatte ich bereits. Doch so entschied die Wildheit des Lebens, sollte ich die wahrhafte Wandlungsbegegnung mit Sterblichkeit noch haben. Dagur musste, so lauteten Erst-, Zweit- und Drittmeinungen verschiedener Tierärzte im Widerspruch zu meinem Bauchgefühl, dem ich den Mund verbat, operiert werden. Er erwachte aus der Narkose als einer, ein anderer. Aus meinem fröhlichen, nimmermüden Begleiter war ein Pflegefall geworden, dessen weiterer Niedergang sich unaufhaltbar vollzog. Schleppende Schritte, glasige Augen, uferloser Durst, dann unbehandelbarer Durchfall. Wir mussten jede Nacht mindestens einmal vor die Tür. Ich tat für Dagur, was ich konnte, aber auch so gut es ging für die Wissenschaft. Das Schöne der Welt drückte in unerreichbare Ferne. Bald wurde ich krank, sehr krank. Über Monate. Das Epstein-Barr-Virus diagnostizierte man irgendwann. Dago und ich kämpften uns durch die Nächte. Ein Spaziergang ums Haus war mehr als genug. Wenn ich montags einkaufen ging, hatte ich erst am Mittwoch wieder Kraft für Hausarbeit. Eine bodenlose Schwäche ließ einstürzen, was ich mir an Lebensmut aufgebaut hatte. Der Nebel im Kopf verhinderte jeden Versuch, mich zu konzentrieren. Die besseren Tage nutzte ich, um Interviews zu transkribieren. Eine wichtige, aber eintönige Tätigkeit, die ich zuvor verabscheut hatte, aber der ich nun freudig entgegenblickte, ermöglichte sie mir doch eine Zeichenzahl messbarer Selbstwirksamkeit. Ich möchte lernen, gut zu mir zu sein. Ich möchte dem Leiden Liebe und Lebensmut entgegensetzen. Es gab Hoffnungsschimmer und Hoffnungslosigkeit. Ich verliebte mich und es entspann sich eine Abhängigkeitsbeziehung. Das Gift eines Mannes zehrte das an Reserven auf, was ich zurückgewonnen hatte. Aber die frischen Verletzungen waren formgleich zu Kindheitstraumata, die ich auf diese Weise aufräumen konnte. Und es gab ein Ende. Im zweiten Jahr seines Siechtums starb Dagur. Ich fand im Schmerz die Kraft, den Mann zu verlassen. Jetzt brauche ich keine Angst mehr vor Liebeskummer und Trauer zu haben. Denn wenn ich diese Zeit überlebe, überlebe ich alles. Ich sag mal so, die letzte halbe Stunde im Leben eines jeden Tiers oder Menschen ist nicht immer schön. Das ist so. So sah es Herr T. Der Mensch ist verwoben mit der Natur. Er ist nicht besser, er ist nicht schlechter. Er gehört mit dazu, nur dass er seinen Verstand hat, der Mensch. Und der schützt ihn. Denn wenn die Natur könnte, dann würde sie ihn umbringen. Das Leben bestand darin, dem Sterben etwas entgegenzusetzen, war ein weiteres Lehrstück, das die Wildnis dies und jenseits der Haustür mir aufgab. Ich hatte Mut gesammelt durch die Trennung und Kraft durch Dagurs Tod. Schon allein dadurch, dass ich wieder durchschlafen konnte. Ich machte eine kleine Radtour durch meine Heimat, vorbei am Krähenpfad, befreit, wie im Flug, entlang der Buchten des nahen Sees. Aber als ich aus dem Wasser kam, hatte ich so einen kleinen Einstich. Einige Wochen später entstand an dieser Stelle ein wachsender Fleck auf meiner Haut und ich bekam so einen Zahnschmerz am ganzen Kiefer, dann Kopfweh, dann Fieber und dann konnte ich kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Das ist Wanderröte, zeigte derselbe Arzt auf das inzwischen kreisrund prangende Mal auf meinem Bauch, der es einige Wochen vorher als normalen Ausschlag diagnostiziert und Cortison draufgeschmiert hat. Sie haben Borreliose. Er verschrieb ein Antibiotikum mit der Vorgabe, es 3 Wochen einzunehmen. Es wurde etwas besser, aber nicht wesentlich. Dann verschlimmerte es sich. Nehmen Sie es noch 1 Woche, dann aber absetzen. So sind die Leitlinien. Nach dieser Woche ging es mir übler denn je. Ich gebe nicht auf. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Nicht aufgeben. Okay, einfach nicht aufgeben. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Nicht aufgeben. Ich gebe nicht auf. Als ich nach Hilfe recherchierte, las ich von der erbitterten Kontroverse verschiedener Lager über das Wesen und die Behandlung von Borreliose. Es genügt nicht zu forschen, Wissen zu meinen, auch verstehen ist nicht genug. Irrtümer, wirtschaftliche Interessen, akademischer Dünkel und geflissentliche Auslassungen beim Zitieren und Auswerten von Studienergebnissen, auch das ist Wissenschaft. Ich fand eine Arztpraxis, die sich auf die Begleitung schwerer Borreliosefälle spezialisiert hatte. Dem Arzt gefiel mein Promotionsthema und das Albert-Schweitzer-Zitat, das ich mir für die Signatur meiner E-Mails ausgewählt hatte. Die Menschen der Zukunft werden die sein, die ihre Gefühle in ihren Gedanken sprechen lassen. Er beriet mich kostenlos. Verschrieb die Kombination 2 Präparate zur Langzeiteinnahme, die auf meine Symptome zugeschnitten waren. Innerhalb 1 Woche wurde ich wieder zu einem Menschen. Einem schwachen, schmerzgepeinigten Menschen, dem im Ohr klang: Borreliose ist nicht heilbar! Zu einem Menschen mit erschütterter, indes trotziger Zuversicht. Es war Weihnachtszeit. Ich fuhr zu meiner Familie. Schießt rechtzeitig, um meine Großmutter plötzlich kollabieren zu sehen und ihre letzten 6 Wochen zu begleiten. Ich saß an ihrem Bett, als sie sich stöhnend wand und war da, als sie für Sekunden oder Minuten aus dem Delir erwachte, mein Gesicht in die Hände nahm und mich küsste. Weise und unverständliche Dinge zu mir sagte und wieder fortdriftete. Die Kraft, die ich nicht hatte, gab ich ihr. Meine Zarte, sagte sie einmal, ich möchte deine Krankheit und deinen Kummer mitnehmen in den Tod. Ein anderes Mal lächelte sie. Ich bin dem Leben dankbar. Sei es auch du. Es ist gut zu dir. Und eines Abends, wenige Stunden vor dem Morgen, an dem ich sie endlich ausgezehrt und leblos fand, hatte sie sich kerzengerade im Bett aufgesetzt und tatenmütig erklärt, erst mal anfangen. Ich dachte oft daran, wenn ich vor einer noch leeren Seite saß und die Ergebnisse meiner Forschung als wissenschaftliche Veröffentlichung oder allgemein verständlichen Beitrag verfassen wollte. Erst mal anfangen. Gewissermaßen trifft das auf jeden einzelnen Schritt im Leben zu. Das Leben benimmt sich nicht. Das Leben benimmt sich nicht. Es ist sein Dunkel ist unermesslich. Seine Gewalt nicht selten überwältigend. Seine Schönheit ebenso. Es ist und es wird immer neu.
Ich habe verstanden, dass es entscheidend ist, sich selbst in Gänze zu fühlen, sich zudem eingebettet zu wissen in ein Ganzes, in die unzähmbare Lebendigkeit, ins wilde, grüne Feuer, das in Natur, in Tieren und in uns selbst brennt. Dann ängstigt Wildnis nicht, dann stärkt sie. Sie ist das Unkraut, das gegen Asphalt und Gift und Ecke anwächst. Sie ist die Krähe, die sich nicht vertreiben lässt. Sie ist unsere Urgewalt, die sagt, ich lebe.
Ich war entsetzlich aufgeregt am Vorabend der Verteidigung meiner Doktorarbeit. Als die Zweifel erdrückend zu werden drohten, erinnerte ich mich an meine Angstträume, die ich als Kind hatte. Ich werde verfolgt, bis mir plötzlich einfällt, dass ich ja fliegen kann. Und ich fliege davon. Andern Tags stehe ich in diesem rötlichen, aus Holz gekleideten Medienraum E126 der ETH Zürich. Die Prüfung ist wie im Flug vergangen. Ich schaue in die freundlichen Gesichter der Prüfungsvorsitzenden, der Examinatoren und der Zuhörerschaft. Ich harre skeptischer Anmerkungen. Aber keine Kritikerin ergreift das Wort. Ich hab's geschafft. Der gestrengte Hauptbetreuer meines Doktoratsprojekts hat ab der Hälfte der Zeit zu lächeln begonnen. Er habe anschließend nur noch eine Frage, die er mir stellen wolle. Ob ich in einem Wort Sinn und Zweck meiner Forschungsarbeit zusammenfassen könne. Versöhnung.
Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite. Als mir, wenn mir früher jemand gesagt hätte, aus einer Dissertation lässt sich eine Reportage schreiben und dann später noch ein Theaterstück machen, hätte ich nur den Kopf geschüttelt und gesagt, nie im Leben. Diesen tollen Text verdanken wir Uta Maria Jürgens und ich würde gerne wissen, ob sie es geschafft hat und hier ist, soll sich schnell melden, da hinten. Herzlich willkommen. Wir haben bis jetzt nur telefoniert und ein Redaktionskollege hat mit dir diesen Text betreut, deswegen kennen wir uns noch nicht persönlich. Auch bedanken möchte ich mich bei Lou Steiger, Eva Weibel, die beiden Damen auf der Bühne, die diesen Text, diese Dissertation zum Leben erweckt haben, für dieses eindringliche Spiel. Herzlichen Dank für euch beide. Unser heutiger Gast ist in Bern geboren, im Berner Oberland aufgewachsen. Er hat an der Universität Bern studiert, Biologie, soweit so langweilig. dann forschte er für seine Dissertation, forschte er zu Felchen, Felchenarten, zu dem Verhalten von Felchen und unter anderem zur Deformation von Geschlechtsorgane von Felchen im Thunersee, was mich zu einer Reportage führt, die wir schon von früherer Zeit hier mal präsentiert haben, das Sterben der Forelle im Blausee. Da hätten wir dich als Informanten gerne gehabt, wenn ich das gewusst hätte. Auf jeden Fall hat er dafür den Berner Umweltforscherpreis 2010 erhalten. Aber seit, deswegen, weshalb er hier heute bei uns sitzt und was wir von ihm wirklich wissen wollen, seit 20 Jahren reist er immer wieder nach Alaska, um Kodiak- und Küstenbraunbären in der Wildnis zu beobachten, zu filmen und zu fotografieren. Mit seiner wissenschaftlichen Arbeit, seinen Vorträgen, Büchern und Filmen setzt er sich für den Schutz von Bären ein. Herzlich willkommen, David Bittner. Dass du eine Dissertation geschrieben hast, wusste ich nicht. Das erlaubt mir natürlich eine wunderbare Einstiegsfrage. Hast du bei der Präsentation deiner Dissertation damals auch so gezittert wie die Autorin heute Abend?
Ja, diese Verteidigung der Dissertation, diese PhD-Defense, das ist schon ein spezieller Moment. Ich mag mich sehr, sehr gut daran erinnern. Ja, allerdings habe auch nicht gut geschlafen die Nacht davor.
Und wie kamst du dann von den Felchen zu den Bären? Wie geht das?
Ja, über die Bären gab es halt keine Forschungsprojekte in der Schweiz. Es mussten noch ein paar Jahre vergehen, bis dann der erste Bär nach über 100 Jahren Abwesenheit dann wieder in der Schweiz auftauchte. Aber die Fische sind ja sehr nah. Die Bären haben gerne Fische zum Fressen, zum Essen. Fressen, den Ausdruck habe ich wirklich nicht so gerne, aber es kommt mir selber immer wieder vor, dass ich ihn benutze. Die Tiere essen. Das müsst ihr euch gut merken. Und so wie wir Menschen, weil wir sind Bären oder umgekehrt, die Bären sind wie wir Menschen. Und es zog mich immer mal in Gebiete, wo man einfach keine Informationen darüber fand, in wirklich die völlig unberührte Natur. Das hatte aber ursprünglich nichts mit Bären zu tun. Die Reise war der Wildnis gewidmet und mehr den Fischen. Aber über die Lachse, da kam ich dann auf die Bären.
Also jetzt, das tönt so, man kommt auf die Bären, da sieht man also beim Fischbeobachten mal einen Bär, einfach so in Alaska. Ist das so üblich oder hat man da, wenn man den ersten trifft, dann auch irgendwie zuerst einmal richtig Angst, wie wir das hätten?
Natürlich gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich kannte die Bären vom Bärengraben in Bern und sonst nicht. Und hatte natürlich schon riesigen Respekt, der ist immer nötig. Aber ich versuchte diesen Begegnungen eigentlich aus dem Weg zu gehen. Aber wo es viele Fische hat, hat es auch viele Bären. Und es kam automatisch zu Begegnungen. Und der Schlüssel eigentlich, was dann wirklich für mich um die Bären ging, war eigentlich darin zu finden, dass ich ein wunderschönes Plätzchen entdeckte. Das war per Zufall. Einfach wirklich, wirklich idyllisch, herrlich. Ganz viele Lachse und eben auch viele Bären. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich dieselbe Bärendame da, das war ein etwas, nicht, dass ich auf ganz korpulente Damen da, aber sie war wirklich einfach ein Riesenfetzen. Und die ist mir sind schnell aufgefallen und ich konnte sie dementsprechend leicht unterscheiden von den anderen Bären. Und ich bin ihr jeden Tag begegnet und gab ihr dann mehr spaßeshalber den Namen Rosi. Und diese Rosi, die war wirklich jeden Tag da und fast mit jedem Tag kam sie auch ein Schrittchen näher auf mich zu, bis sie dann plötzlich so nach 3-4 Wochen keine 10 Meter mehr neben mir sich dann mal hinsetzte und das war ein herzberührender, magischer Moment. Und zu Hause schaute ich mir diese Bilder von der Rose an und dachte, ist die wieder da, wenn ich genau an denselben Ort zurückkehre? Und die war da. Und das war wirklich dann der Start von vielen, vielen Reisen und Monaten, über 3 Jahre, glaube ich, mittlerweile, die ich dort draußen bei den Bären verbracht habe.
Jetzt, wenn du diese Rose siehst, das erste Mal, warst du ausgerüstet mit Pfefferspray und Kleinkalibergewehr für den Fall das? Oder hast du einfach gedacht, ich vertraue dem Wilden?
Nun gut, also ich habe Bärenabwehrmittel und empfehle das Tragen auch immer, aber das Gewehr wäre übrigens keine gute Option. Also für all diejenigen unter euch, die denken, ohne Gewehr läuft das sicher nichts, dem ist gar nicht so. Ist ein Trug, also ein falscher Schluss, den man daraus zieht, die Sicherheit einer Waffe, weil ein angeschossener Bär ist dann erst ein wirklich richtig gefährlicher Bär und so passieren auch jedes Jahr leider immer wieder einige Unfälle mit angeschossenen Tieren, aber den Spray hast du erwähnt, es gibt auch andere Mittel. Die wichtigste Waffe ist jedoch deine Stimme. Mit der kannst du unglaublich viel bewirken, das wurde habe ich einfach plötzlich so entdeckt, als ich mit den Bären zu sprechen begann, dass man mit einer niedlichen, kindlichen Stimme mehr, der Bär hat so Angst, der muss doch nicht Angst haben, komm doch ruhig etwas näher, so kleine, ruhige, niedliche Stimme benutzen. Aber dann, wenn vielleicht einer dich etwas komisch anschaut, so hey, hey, Und dann, das reicht schon, und dann zieht er schon Leine. Man kann extrem viel bewirken, ohne seine physischen Kräfte zur Schau stellen zu müssen.
Jetzt hast du das einfach so gewusst, weil diese Tipps, die du da jetzt gerade gibst, die hätte mir mein Großvater auch gegeben im Verhalten zusammen mit Hunden. Und du hast das so intuitiv richtig gemacht, oder hast du dir dieses Wissen vorher angeeignet, um genau zu wissen, wie man mit Bären spricht?
Na, ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich vielleicht schon etwas ein Greenhorn. Also dieser kleine Schritt ins Flugzeug, der brauchte zwar etwas Mut da in das Wasserflugzeug, das einem dann da in die Wildnis rausbringt, aber ich hatte keine Erfahrung mit den Bären. Ich habe ein paar Bücher gelesen, aber das war wirklich alles Learning by Doing. Und mit jeder Reise wurde man reicher an Erfahrungen und konnte vielleicht auch andere Vorfälle, auch unschöne Vorfälle, viel besser einordnen und verstehen. Ich habe selbst auch einige Fehler begangen. Ist alles gut gegangen, zum Glück. Aber ja, es gab ein paar, ich sage mal, komische Momente. Ich würde nicht sagen gefährliche Momente, aber ja, komische Momente. Aber die sind so selten, das könnt ihr schon wieder vergessen, weil in 99% der Begegnungen ist alles friedlich und ruhig und völlig harmlos. Da ist diese Turnerei auf dem Balkon da viel, viel gefährlicher, als tagelang unter den Bären zu verbringen.
Ja. Wenn man diese Bilder sieht, dann denkt man an ein kuscheliges Haustier und nicht an ein wildes Tier. Musst du dir, wenn du dort lebst und im Austausch mit ihnen dich bewegst, das immer wieder vor Augen halten? Es ist kein Schmusekater, es ist ein wildes Tier, das sofort ganz anders ausschauen könnte.
Absolut, und streicheln oder füttern geht natürlich gar nicht, und man darf nie vergessen, das sind eine Handvoll Individuen, die da einen Namen haben, die ich seit vielen Jahren kenne, und das sind viele hunderte andere Bären, die mir über den Weg laufen, manche, die ich auch wieder erkenne, aber zu welchen es diese Bindung, dieses Vertrauensverhältnis schlicht nicht gibt. Es ist der Bär, der bestimmt, ob, wann, wie nah, wie vertraut er sich mir gegenüber verhalten will. Aber ich denke, es hat schon auch gegenseitig etwas damit zu tun, dass ich ihm vermitteln kann, dass er sich nicht bedroht fühlen muss. Eigentlich realisiert man sehr schnell dort draußen, dass die Tiere einem als sehr große Gefahr wahrnehmen. Das war nämlich das Komische, dass als ich die ersten Bären auf der allerersten Reise diesen Tieren begegnet bin, dass sie eigentlich viel mehr Angst vor mir haben als ich vor ihnen, und ich hatte eine Heidenangst. Und dass es viel braucht, dass überhaupt so ein Wildtier von sich aus dann in die Nähe kommt. Also offenbar kann man eine gewisse Ruhe auch ausstrahlen. Ihr seht, da ist eine Kommunikation da. Und Kommunikation ist nicht immer mit Worten, sondern Kommunikation kann auf anderen Ebenen stattfinden. Da spielt die Körpersprache eine wichtige Rolle. Die Haltung, ich stehe nicht so vor den Tieren. Da seht ihr kein Bild, keine Aufnahme, wo mir ein Bär nahe kommt, wenn ich mich so aufrichte vor ihm, sondern es sind immer Situationen, es hat mit der Augenhöhe zu tun, ich bin ziemlich sicher, dass man einfach nicht bedrohlich auf sie wirkt, und dann entstehen diese nicht immer, aber diese seltenen, einige davon wirklich magische Momente.
Also ich bin überzeugt, restlos alle in diesem Raum beneiden dich um diese Erlebnisse und wünschten sich auch solche intensive Begegnungen mit einem Wildtier. Wir haben im Text gehört, wie diese Frau K., die interviewt wurde für die Dissertation, gesagt hat, manchmal denkt sie, die Krähen reden mit ihr, wenn sie sie anschaut, oder sie wünschte sich, mit den Krähen zu fliegen. Wir haben ja alle diesen romantischen Traum mit der Vereinigung des Wilden. Hast du das ganz explizit und lebst du es noch anders aus? Oder ist es einfach speziell durch deine Bärenforschung so entstanden?
Nein, ich kann wirklich jedem von euch empfehlen, das sind unsere Wurzeln, liegen in der Natur. Wir waren sehr früher einmal nicht in solchen hochtechnologisierten Zivilisationen da im Leben unterwegs, sondern haben uns direkt mit ihr verbunden gefühlt, von ihr gelebt, harmonisch auch, vielmehr in einem Gleichgewicht, nicht immer, das ist auch eine falsche Interpretation, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich denke, ich habe einfach einen gewissen Drang ausgelebt, den wir alle noch irgendwo in unseren Genen tief verwurzelt auch in uns haben. Und man findet in der Natur wirklich auch oft zu sich selbst, also auch etwas alleine Zeit dort draußen zu verbringen, war auch, ich hatte plötzlich keinen Freund, der da mitkommen wollte zu den Bären. Ich ging trotzdem. Heute wollen alle mitkommen. Aber damals war das für mich so, das waren fast 10 Wochen, ohne mit einem Menschen zu sprechen einmal. Das war speziell, diese Zeit. Ich war übrigens nie einsam, Marken. Ich hatte die Bären und ich habe mit den Bären gesprochen oder mit mir selbst. Für mich eine sehr erlebnisreiche, auch erfahrungsreiche Zeit. Und denke, man hat dann wirklich auch eben die Zeit, über sich selbst auch nachzudenken. Und wenn man die Natur so beobachtet, viele Leute denken mir, aber hast du nicht langsam genug von diesen Bären? Gehst du nicht lieber mal zu den Elefanten oder Tigern oder so? Aber es sind diese Individuen, die man persönlich kennt, es sind wie Haustiere geworden. Man muss ja schauen, wie es ihnen auch geht. Und es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Also Leute, die viel Zeit mit Tieren verbringen, die spüren oder wissen, wovon ich spreche, wir sind etwas überheblich gegenüber diesen wunderbar faszinierenden Wesen und es ist viel mehr dahinter, hinter einem tierischen Wesen, als wir uns eigentlich getrauen vorzustellen. Da ist ein Bewusstsein, da sind Gefühle im Spiel. Ich habe Bären erlebt, die sind mal schlecht drauf, ja, wie wir auch, nicht etwas aggressiver, lauter, dann wieder krank, sehr zurückgezogen, irgendetwas ist geschehen, manchmal hat man vielleicht was beobachten können, manchmal auch nicht, aber all diese Details, die auch unser Leben prägen das Leben der Bären genauso.
Also als ETH-Professorin, die da die Widerrede ganz am Anfang der Dissertation formuliert hat, würde ich jetzt sagen, sie tendieren dazu, oder du tendierst dazu, den Bären zu vermenschlichen, ihm menschliche Attribute zu geben. Ja. Aber du kannst aufgrund deiner Erfahrung sagen, es ist so.
Wirklich, ja. Also davor möchte ich mich und muss ich mich auch nicht verstecken. Jedes Tier ist ein Individuum und sieht auch anders aus. Für mich ist jeder Bär nicht einfach Bären, nicht? Sondern das sind eben, jeder hat seine Persönlichkeit und seinen Charakter, wie ich da auch vorher kurz erwähnt habe. Und das sollte man nie vergessen und eigentlich auch respektieren und dementsprechend auch behandeln, ja.
Jetzt hast du, es gibt Bücher, es gibt einen wunderbaren Kinofilm. Ein Kinofilmer hat dich, also ein Filmemacher hat dich begleitet und einen, ich glaube, 90-minütigen Kinofilm daraus gemacht, der ab und zu auch im Schweizer Fernsehen zu sehen ist. Hast du eine Mission? Willst du etwas bewegen? Willst du uns alle aufwecken und Verständnis für die Wildnis oder die Bären wecken? Bist du politisch getrieben oder machst du es einfach aus Freude in der Wildnis?
Also beides. Ich möchte den Bären gerne etwas zurückgeben. Sie haben mir so viel gegeben und das ist meine Art, um ihnen etwas zurückzugeben, indem ich viel über sie spreche und über ihr Wesen zeige, die den Leuten versuche, ein anderes Bild dieser Wildtiere darzustellen. Und die Bären natürlich genießen sich mehr, ich sage mal, mehr Sympathien als ein Wolf oder auch andere große Beutetiere. Aber es gibt sehr viele Parallelen auch, was zum Beispiel unseren Umgang mit Bären betrifft, ist 1:1 auf unseren Umgang mit Wölfen auch übertragbar. Und sie haben diesen schlechten Ruf, diese Ängste vor allem auch, die da vorhanden sind. Versuche ich zumindest etwas abzubauen, aufzuklären, zu sensibilisieren und mich einfach so für ihren Lebensraum und auch für diese Tiere dann so einzusetzen.
Weißt du Bescheid über den aktuellen Bärenstand in Europa oder in der Schweiz? Das ist ja rund 10, 15 Jahre her, dass so wieder mal ein Bär über die Grenzen kam. Und die Aufregung war groß. Und sofort alle Schafhirten und Bauern haben nach Abschuss verlangt und den gleichen Mechanismus spielen lassen wie bei Wölfen. Weißt du, wie der Stand heute ist an Bären in Europa und in der Schweiz?
Also natürlich dominiert der Wolf momentan die Politik, aber auch einfach die Kommunikation und die ganze Öffentlichkeit, die Bevölkerung. Aber wir haben Bären, aktuell sind es 2. Aber wir haben eigentlich jedes Jahr Bären, 1, 2, manchmal 3 Individuen. Aber sie sind unauffällig, sie sind nachtaktiv, sie verursachen zum Glück keine Probleme. Aber das wird sich ganz schnell ändern. Ich bin froh, klingelt mein Telefon, dann jetzt ist es ganz ruhig. Aber die Zeit wird kommen, da wird es wieder klingeln, da werden irgendwelche Probleme auftreten. Aber ich kann auch eine gewisse Entwicklung feststellen. Also Gebiete, denke da ans Münstertal, gewisse Regionen im Bündnerland, die haben gelernt, mit den Bären jedenfalls umzugehen. Die Akzeptanz ist gestiegen. Die Entwicklung des Wolfs, ja, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber den Bären, muss man trotz allem sagen, geht es sehr schlecht. Also er war ausgestorben und in ganz Europa gab es, es waren überall Millionen von Bären, noch keine 200 Jahre her. Bevor wir Menschen da waren, gab es überall Braunbären und andere Verwandte. Und das ist uns zu verdanken, dass sie innerhalb von 150 Jahren auf wenige Prozent ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets zusammengeschrumpft wurden, diese Lebensraumgebiete der Bären. Und jetzt, nachdem sie praktisch ausgerottet waren, es gab noch ein paar wenige Individuen in Italien, wurden sie zum Glück dann unter Schutz gestellt und daraus entsteht langsam eine neue Alpenbraunbärenpopulation. Also aktuell, der ganze Alpenbogen beherbergt etwa 150 Braunbären. Das ist doch eine ziemliche Anzahl. Allermeisten sind natürlich in Italien und da wird es nur eine Frage der Zeit. Ich wünsche es mir natürlich innigst, dass das erste Weibchen endlich da sich auf den Weg macht vom Kerngebiet im Trentino. Bis jetzt hatten wir nur männliche Besucher von Bären bei uns.
Jetzt 150 im ganzen Alpenbogen, wenn es jetzt 1500 wären oder noch mehr, dann sind da die Probleme vorprogrammiert. Und wenn wir jetzt an die andere Seite denken, das sind dann meistens die Jäger, die den Wolf abschießen wollen oder müssen, je nach bundesrätlicher Befehlslage, um die Schafe zu schützen. Aber die Jäger sind ja auch nicht nur die Bösen. Wir haben es im Stück gehört, ein Jäger hat beim Sterben eines Wolfes die grünen Augen, das Feuer gesehen und das Wilde verstanden. Und die Jäger, die ich kenne, die sind ja auch sehr naturverbunden und lieben das Wilde und schätzen es. Wie sollen wir uns verhalten? Wir können ja nicht Lebensraum kreieren, den wir den Bären bereits genommen haben. Was ist deine Vision? Wie könnte man dieses Nebeneinander so gestalten, dass für beide Platz ist?
Also wir hatten am Schluss ein Wort als Fazit des Stücks. Ich kann das auch sehr einfach in einem Wort zusammenfassen. Und das Wort wäre der Respekt. Das ist wirklich etwas, das in unserer immer schnell werdenden Zeit immer mehr auf der Strecke bleibt. Respekt begegnet uns alltäglich im Umgang miteinander, in der Familie, mit Freunden, mit Verwandten, aber auch natürlich im Job, im Beruf. Und es gibt so viele Anzeichen. Also es ist für mich respektlos, wenn man eine Sitzung abhält und da klingelt wieder was oder der muss wieder da noch schnell seine WhatsApp da beantworten. Oder man muss sich schon die Zeit nehmen und einander auch zuhören und einfach unser Umgang untereinander hat extrem darunter gelitten. Also Respekt und natürlich auch vor den Wildtieren, das ist das A und O, das es braucht, dass dann in einem folgenden Schritt überhaupt so ein, ich sage immer, ein friedliches Nebeneinander auch entstehen kann.
Du hast es angesprochen, ganz viele Freunde wollen dich begleiten. Diese Tour dann nach Alaska, gibt es die auch als Tourismustour zu buchen?
Ja, ich mache eigentlich nicht gerne Werbung, aber jetzt zwingst du mich regelrecht dazu. Also ja, ich mache auch ab und zu eine Bärenreise. Früher war das als armer Student natürlich finanziell ganz wichtig. Da habe ich mir genau das den Wasserflieger finanziert. Dann war ich im Busch. Nachdem ich eine Woche mit ein paar Gästen verbracht habe, konnte ich dann noch meine 2 Monate anhängen. Mittlerweile ist das nicht mehr nötig. Aber ich habe Freude daran bekommen, weil ich den Leuten einfach die Tiere näher bringen kann. Es ist natürlich sehr exklusiv, sehr speziell, diese expeditionsartigen Reisen. Aber häufig, und das ist vielleicht noch eine spontane, interessante Anekdote, kommen Pärchen mit, weil die möchten da nicht gerne so allein sein auf dem Boot, man ist nicht mit dem Zelt unterwegs. Das wäre für mich so aus moralischen Gründen nicht vertretbar. Aber mit den bestehenden Strukturen, touristischen, die es gibt, wo meistens halt Amerikaner dort das Angebot nutzen und jetzt eine Woche mal ein paar Schweizer da auf dem Boot sind, das ist irgendwie vertretbar. Aber dann die Leute, die einfach eigentlich den Partner begleiten, aber eigentlich gar nicht dabei sein wollen. und eine Heidenangst haben von diesen Bären. Und dann die Entwicklung zu sehen, wie das so nach 2-3 Tagen es sich wechselt und plötzlich häufig genau die Leute dann einfach am intensivsten, ja, diese Beobachtungen dieser Tiere auch erleben. Das ist immer wieder schön zu sehen, wie sie die Ängste auch abbauen können. Und es ist ja ganz normal und verständlich, dass man vor einem solchen Tier, wenn man dauernd nur die schlimmen Meldungen dann liest, die immer die ganze Welt dann umrunden, dass das sich irgendwo festsetzt, auch in uns. Es ist ein Tier, das uns physisch überlegen ist, das löst Urängste in uns aus. Das ist ganz verständlich. Aber dann ja über den Respekt eben auch das Vertrauen aufzubauen, zu merken, zu realisieren, man ist ja gar nicht eigentlich, man ist nicht Nahrung für die Bären, sonst wäre ich schon 100.000 Mal nicht mehr hier, sondern auch zigtausende andere Touristen, nicht, die diesen Bären begegnen. Und das zu erleben ist immer wieder sehr schön.
Wer hat eine Frage an David Bittner aus dem Publikum?
Ja. Ich habe eine Frage zu diesem Wort wild. Also es würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Also wenn man von Tieren sagt, das sind Wildtiere oder wilde Tiere, wie kann man das, also wieso unterscheidet man überhaupt? Also ich meine, eine Kuh, die kann ja auch sehr wild werden, je nachdem.
Absolut, das ist nur uns Menschen zu verdanken, dass wir da so zwischen Nutztieren, ist sowieso ein schreckliches Wort, also ganz ehrlich, nicht ist wie dieses Fressen, das ich am Anfang selbst erwähnt habe, also ich verabscheue solche Begriffe, Nutztiere, wirklich zu nutzen und unter schrecklichen Bedingungen da zu halten und ganz klar dann zu unterscheiden von den Haustieren, ne, die man dann füttert und tätschelt und pflegt und tausende Franken beim Tierarzt ausgeben und alles, oder? Wie ein Kind in der Familie behandelt. Ich verstehe das, es ist ja ein Individuum und jedes Tier ist speziell, aber diese Unterscheidung zu machen, finde ich nicht unbedingt in Ordnung. Tiere sind Tiere und sollten als das auch betrachtet werden, unabhängig, ob sie genutzt werden oder eben als Haustiere zu Hause sind oder eben die Wildtiere, die in der Wildnis zu Hause sind.
Weitere Fragen?
Ja. Also warum sind wir keine Nahrung für Bären oder warum sehen sie uns nicht als Nahrung?
So. Es könnte auch anders sein, ganz ehrlich. Aber die Erfahrung hat einfach gezeigt und auch die ganzen Statistiken, dass die Bären, die sind sich gewohnt, die Nahrung aufzunehmen, die sie seit Jahrtausenden und Hunderttausenden von Jahren zu sich nehmen. Natürlich ändert sich unsere Umwelt und Bären sind sehr anpassungsfähig auch. Sie verzehren alles zu Kalorien, was irgendwie verwertbar ist. Sie sind in diesem Sinne speziell, sie müssen ja diese Reserven auch anlegen, um den nächsten Winter überleben zu können. Aber die Erfahrung hat einfach gezeigt, was sie nicht kennen, betrachten sie auch nicht als Nahrung. Aber vielleicht zurück, einen kurzen Bogen zu den Waffen, auch zu den Bärenabwehrmitteln. Also ich bin überzeugt, dass es unter Hunderttausenden von Bären auch ein paar sehr komische Individuen gibt, wie bei uns Menschen übrigens auch. Und dann lesen wir von den schlimmen irgendwelchen Sachen, die in der großen, weiten Welt passieren. Und da gibt es garantiert auch ein paar Bären, die nicht ganz normal sind. Und da ist man dann eben sehr dankbar, wenn man für den Notfall noch irgendwas bereit hat, wie eben nicht nur seine Stimme, sondern dann vielleicht diesen Spray oder eben auch so ein Signalfeuer, so eine Magnesium-Signalfackel. Oder es gibt noch ein paar andere Bärenabwehrmittel.
Was empfinden Sie heute beim Anblick der Bären im Bärenpark im Vergleich zu damals?
Also ich bin zum Glück nur Botschafter des Arosa-Bärenlands und nicht des Berner Bärenparks. Darum darf ich hier ganz offen und direkter über den, ja, vielleicht auch alten Bärengraben sprechen. Das war ganz normal, haben wir alle fast schon vergessen. Die Bären hatten bis 1996 Betonboden. Nicht? Betonboden, sind immer an Arthrose gestorben. Dann kam mal endlich dieser Kiesboden und dann dauerte, ja, die Berner sind etwas langsamer als andere, ist auch klar, aber es mussten noch einige Jahre vergehen, bis dann 2009 dieser Bärenpark entstand. Ich möchte auch nicht unbedingt kritisieren, aber mittlerweile wachsen ein paar Büsche. Aber wenn man mich gefragt hätte, was brauchen die Bären, für sich, nicht wie wir sie am optimalsten beobachten könnten, hätte ich das in einem Satz zusammenfassen können, und zwar, man sollte um den ganzen Park herumlaufen können und die Bären trotzdem nicht sehen. Aber das war, wie ihr alle bestens kennt, ein anderes Bild, das sich da uns bot und vielleicht auch immer noch größtenteils bietet. Bären haben gerne Strukturen und Verstecke. Ich finde, es ist ein Erlebnis. Ich finde es auch auf der anderen Seite wichtig, dass man Bären in Gefangenschaft hält. Natürlich nicht wilde Bären, die man einfängt und dann, aber die Bären, die in Gefangenschaft geboren wurden, und es gibt genug, die leider dann, ja, das liest man dann nicht in der Öffentlichkeit oder kommuniziert man gerne, dann einfach eingeschläfert werden müssen, weil es zu wenig Platz gibt. Fast jeder Park möchte einen Bären auch zeigen oder so. Und da ist, ja, von dem her, ist das, finde ich, schon gut, dass die Leute nicht nur die Bären aus dem Fernsehen oder den Kinofilmen auch kennen, sondern irgendwie auch direkt, ja, durch solche Begegnungen kennenlernen können. Aber selbstverständlich könnte man, dass die ganze englische Anlage, das wäre doch fantastisch, dass die, den ganzen Hang dort den Bären zu geben und dann so auf Baumpfaden da durch den Wald laufen zu können, und die Bären hätten da ihre zig Hektar Land und nicht nur diese paar tausend Quadratmeter. Aber das sind so Zukunftsvisionen. Also je naturnaher, je strukturierter, dementsprechend eben auch hier schnell die Werbung für Sarosa Bärenland. Dort ist in ihrem natürlichen Lebensraum die Anlage erstellt worden. Die Bären können sich verziehen. Manchmal war ein Bär 2-3 Wochen nicht zu sehen. Ja, so what? War okay. Er hat sich irgendwie selbst ernähren können von den Erlennüsschen oder was anderes, das dort gewachsen ist. Und das sind ganz schöne eigentlich Situationen, wo die Tiere sehr, sehr, ich sag mal wirklich, artfreundlich, artgerecht, wenn man den Ausdruck auch benutzen möchte, gehalten werden.
Ja. Ich wollte vorhin fragen, lebt Rosi noch? Und wie erkennt sie sie jeweils, wenn sie wieder nach vielleicht Monaten dorthin gehen? Wie rasch erkennt sie sie wieder? Überhaupt die Bären, die ihnen so vertraut sind.
Rosi habe ich leider nach den ersten beiden Reisen dann nicht mehr getroffen, weil ich auch das Gebiet gewechselt habe. Ist eine längere Geschichte, aber wo die Rosi lebt, darf auch gejagt werden. Und ich konnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich Bären an die menschliche Nähe gewöhne, und im selben Gebiet findet dann im Herbst und im Frühling jeweils leider auch eine Trophäenjagd statt. Riesiges, ganz schlimmes Thema. Darum dreht sich auch hoffentlich dann mal ein neues Filmprojekt. Also diese Trophäenjagd ist was ganz Schlimmes, dem ich mich gerne mehr widmen möchte und ein paar Dinge auch versuche zu ändern. Darum das Gebiet gewechselt in einen Nationalpark, wo die Jagd kein Thema ist und man ohne schlechtes Gewissen die Bären an sich auch gewöhnen kann. Es gibt andere Bären, den Baloo, die Luna und ein paar andere. Ich habe sie jetzt ein paar Jahre nicht gesehen, aber diesen Sommer geht es 2 Monate nach Alaska und ich freue mich sehr. Und sind sehr emotionale Momente, ja, wenn man dann so ein Tier, das man so gut kennt, wieder sehen darf.
Sie erkennen den Bär wieder. An was?
Entschuldigung, genau.
Das an was erkennen Sie, dass der Bär die Bärin Sie wieder erkennen?
Das war der zweite Teil, der war ja auch ganz wichtig. Eine häufige Frage. Ich war lange in der Forschung und da ist man sehr vorsichtig mit irgendwelchen Aussagen, versucht alles sehr rational, sehr diplomatisch auch zu beantworten. Es muss ja alles peer-reviewed und alles gegengelesen und sowieso sein. Aber heute, nach fast 25 Jahren mittlerweile Erfahrungen mit den Bären, kann ich ohne schlechtes Gewissen sagen, doch, ich bin überzeugt, felsenfest davon überzeugt, dass mich ein Baloo, eine Luna, die ich beide jetzt seit über 15 Jahren kenne, dass sie mich auch an der Stimme, am Aussehen, am Geruch, vielleicht der Kombination von den Dingen, selbstverständlich wiedererkennen, so wie Hunde auch bekannterweise Menschen wiedererkennen, auch nach längerer Abwesenheit. Und ich kann sie nicht fragen, aber ich habe einfach das Gefühl, ein ganz starkes Gefühl, das mir auch zeigt, wie die Tiere sich mir gegenüber verhalten, dass es einen Moment braucht zwar, aber der dauert nicht sehr lange und dann ist das sofort wieder klar. Ah, da ist wieder der David oder was, der mit der grünen Mütze oder wie auch immer.
wenn heute Abend, vor dem Abend noch jemand irgendwie Angst vor Wildnis hatte oder Angst vor wilden Tieren, dann würde ich sagen, sind die jetzt garantiert beigelegt und wir können den Abend abschließen mit dem Schlusswort der Reportage. Wildnis und Mensch haben sich auch dank dir versöhnt. Herzlichen Dank fürs Kommen, David Binder.
Dankeschön. Danke.